Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Warum hat der Berliner regierende Bürgermeister Wegner seinen Finanzsenator Stefan Evers jetzt auch zum Kultursenator gemacht?
Ich habe mich für Stefan Evers entschieden, weil die Herausforderungen gerade im finanziellen Bereich jetzt von großer Bedeutung sind. Und da bietet der Hauptstadtfinanzierungsvertrag und die Verhandlungen mit dem Bund eine große Chance. Und Stefan Evers hat ein Herz, ein großes Herz für die Kultur.
Das hat Kai Wegner heute in der RBB-Nachrichtensendung Abendschau gesagt. Am Freitag war Sarah Wedel-Wilson als Kultursenatorin zurückgetreten. Sie hatte die Verantwortung übernommen für die rechtswidrige Vergabe von Fördermitteln. Und bis zu den Wahlen des neuen Abgeordnetenhauses in Berlin im Herbst macht Stefan Evers also zwei Senatorenjobs. Das kommentiert Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, so.
Er ist jetzt Finanzsenator, der hatte eine sehr starke Position. Nun darf er den Kultursenator nicht beim Armdrücken über den Tisch ziehen, sondern jetzt muss der Kultursenator in ihm streng und hart mit dem Finanzsenator verhandeln und gewinnen.
Über die Doppelrolle des Stefan Evers gleich mehr. Außerdem hören Sie, wie das Konzert von Rosalía in Köln war und vom Brief, den der Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestages, Sven Lehmann, gerade geschrieben hat. Da geht es auch um Köln, aber um das Migrationsmuseum Selma. Berlin hat einen neuen Kultursenator. Sarah Wedel-Wilson war am Freitag zurückgetreten. Heute übernimmt Stefan Evers von der CDU und er möchte, sagt er einer Zeitungsagentur, einen Beitrag dazu leisten, die Handlungsfähigkeit der Kulturverwaltung zu stärken, Vertrauen bei den Akteurinnen und Akteuren der Berliner Kulturszene zu sichern und die begonnenen Reformen weiter voranzubringen. Die Berliner Opposition wundert sich darüber, dass ausgerechnet derjenige, der als Finanzsenator der Berliner Kultur die härtesten Kürzungen seit Jahrzehnten verordnet hat, jetzt Chef der Kulturverwaltung wird. Aber das, findet Claudia von Laak in ihrem Kommentar, könnte gerade von Vorteil sein.
Eine knappe Woche nach dem Rücktritt von Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat Berlin einen Nachfolger. Der derzeitige Finanzsenator und CDU-Politiker Stefan Evers übernimmt zusätzlich die Kulturverwaltung. Bei den allermeisten dürfte diese Entscheidung einen verständlichen Reflex auslösen. Ein Finanzsenator, dessen Aufgabe es ist, das Geld zusammenzuhalten, gar zu sparen, der kann unmöglich zur gleichen Zeit ein guter Kultursenator sein. Doch für die momentane Lage im Land Berlin stimmt dies nicht. Zum einen übernimmt der CDU-Politiker das Amt nur vorübergehend. Im September wird in Berlin gewählt und eine neue Landesregierung, egal welcher Farbe, wird das Amt neu besetzen. Stefan Evers wird ein Kurzzeitkultursenator sein und könnte, selbst wenn er eine Fehlbesetzung wäre, nicht allzu viel Porzellan zerschlagen. Zumal der Haushalt beschlossen ist und deshalb eine mögliche Sparrunde gar nicht ansteht. Aber er könnte Gutes bewirken. Und da kolportiert wird, er habe langfristig gesehen Interesse am Job des regierenden Bürgermeisters, sollte es sein Interesse sein, dies auch zu tun. So braucht Deutschlands größte öffentliche Bibliothek, die Zentral- und Landesbibliothek, dringend einen neuen Standort. Im Gespräch ist der Umbau einer Immobilie am Alexanderplatz. Die Verhandlungen laufen. Wäre Stefan Evers hier erfolgreich, die Herzen der kulturaffinen Berlinerinnen und Berliner würden ihm zufliegen. Der 46-Jährige bringt auch einiges mit, das der derzeit durch die Fördermittelaffäre paralysierten Kulturverwaltung helfen könnte. Der Wirbel um nicht rechtmäßig ausgegebene Millionen für den Kampf gegen Antisemitismus, die andauernden Vorwürfe von CDU-Abgeordneten, in der Verwaltung säßen linke Antisemiten, die Arbeitsverweigerung betrieben, all das hat dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert sind, die Arbeit der Kulturverwaltung teils blockiert ist. So drohen auch in diesem Jahr wieder mehrere Millionen Euro an Fördergeldern zu verfallen. Ein erfahrener Verwaltungsexperte, ein strukturiert arbeitender Senator wie Stefan Evers kann und muss diese Blockaden auflösen. Wichtig für das Land Berlin sind außerdem die derzeit laufenden Verhandlungen mit dem Bund über den Hauptstadtfinanzierungsvertrag. Dieser regelt, wie viel Geld der Bund dem Land zusätzlich, zum Beispiel für die Sicherheit von Staatsgästen, aber auch für die Hauptstadtkultur zubilligt. Wer da ordentlich verhandelt, kann eine Menge für die Kultur rausholen. Dass Evers jetzt für zwei Ressorts zuständig ist, also Finanzen und Kultur, macht seine Stimme gegenüber dem Bund gewichtiger. Auch Kai Wegner als regierender Bürgermeister hätte den Kurzzeitjob vorübergehend mit übernehmen können. Den trifft man allerdings eher bei Hertha BSC im Stadion oder bei Florian Silbereisen im Konzert. Dann doch lieber einen Finanzsenator, der in die Oper und ins Theater geht.
Ein Kommentar von Claudia von Laak. Auf der Schelsig liegt der Kölner Stadtteil Kalk, also auf der in Anführungsstrichen falschen Seite des Rheins. Ob diese rechtsrheinischen liegenden Stadtteile so heißen, weil die Römer nur linksrheinisch gesiedelt haben oder aus anderen Gründen, das weiß man nicht. Jedenfalls links des Rheins ist in Köln viel los, rechts bisschen weniger. Das wollte Selma, das bundesweite Migrationsmuseum des DOMIT, das Dokumentationszentrum und Museum über Migration in Deutschland, ändern. Das DOMIT arbeitet schon seit den 90er Jahren an dieser Idee und 2029 sollte Selma in einer ehemaligen Industriehalle in Köln-Kalk eröffnet werden. Von Bund und Land sind dafür 40 Millionen Euro bereitgestellt worden. Ein Ausschreibungswettbewerb hat es gegeben. Der Siegerentwurf hat sogar den German Design Award bekommen. Aber vor gut einem Monat, Stopp, Halt, Baukosten explodiert. Und die Industriehalle ist doch abgewrackter als gedacht, Sanierung also noch teurer. Der Rat der Stadt Köln will jetzt prüfen, ob das Museum für andere Wanderungsgeschichte jetzt in das Kulturzentrum am Neumarkt ins Cannes passt. Das findet der Kölner Abgeordnete Sven Lehmann von den Grünen nicht gut. Er ist außerdem im Ausschuss für Kultur im Bundestag der Vorsitzende. Und über den Brief, den Sven Lehmann an den Kölner Kulturdezernenten, an die NRW-Kulturministerin und den Kulturstaatsminister geschrieben hat, sprechen wir jetzt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Berkowitsch. Hallo.
Sie finden das keine gute Idee, Selma in das Kulturzentrum am Neumarkt zu integrieren. Warum nicht?
Ich finde das keine so richtig gute Idee, weil erstens sind, wie Sie schon gesagt haben, auf der linksrheinischen Kölner Seite, also in der Innenstadt, sind schon sehr viele bedeutende Museen. Und auch am Neumarkt ist mit dem Rautenstrauch-Jost-Museum und anderen Museen sind auch schon sehr namhafte, wichtige Museen. Und ich glaube, dieses neue geplante Museum für Migrationsgeschichte würde da nur sozusagen so einen Teil bekommen. Aber die ursprüngliche Idee war ja, daraus einen stolzen Ort zu machen. Also stolz für Menschen mit Migrationsgeschichte, aber auch stolz für Deutschland, weil Menschen mit Migrationsgeschichte dieses Land mit aufgebaut und geprägt haben. Und da wäre Köln-Kalk, also auf der anderen Rheinseite, wäre der perfekte Standort. Und ich hoffe, dass es irgendwie noch gelingen kann, diesen Standort zu retten.
Jetzt kann man gegen die Baukosten, die teurer werden, im Moment nichts. Aber dass diese Industriehalle nicht so richtig gut zu sanieren war oder dass teuer werden könnte, das hätte man doch schon wissen können. Wieso kommt das erst jetzt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das fiel jetzt sozusagen vor einigen Wochen und Monaten als Nachricht vom Himmel. Ja, ich glaube, man hätte das früher wissen können. Die Bau- und Sanierungskosten sozusagen für den geplanten Entwurf, also in dieser Industriehalle in Köln-Kalk, die drohen jetzt sozusagen zu explodieren. Und angesichts der Haushaltslage auf allen Ebenen, also Stadt, Land und Bund, ist es unrealistisch, jetzt weitere über 30 Millionen einfach dazu zu schießen. Deswegen muss man jetzt aus meiner Sicht alternativ denken, kleiner denken, in anderen Entwürfen denken. Aber dann könnte man, glaube ich, oder hoffentlich diesen Standort retten. Aber ja, Sie haben völlig recht. Ich glaube, man hätte wahrscheinlich mit einem Gutachter oder sowas das schon etwas früher wissen können, dann auch früher umsteuern können.
Auf der Homepage von Selma, die wirklich vorbildlich informiert über die Vorgänge, da gibt es Statements vom DOMIT-Geschäftsführer und vom Vorstand. Und die schreiben beide darin, wie glücklich sie sind, dass die Stadt Köln jetzt die Möglichkeiten am Neumarkt prüft. Warum widersprechen Sie denn denen?
Ja, das, ich glaube, die sind einfach froh, dass überhaupt vielleicht dieses Jahr noch eine Planung jetzt wirklich weitergeht. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob das beispielsweise die Museen, um die es dann geht, am Neumarkt so gut finden. Da gibt es ja auch Förderkreise und so weiter. Also ich glaube, die Betreiber, also von Domit, sind wahrscheinlich froh, wenn überhaupt jetzt irgendwie dieses Geld nicht verfällt. Und das ist auch natürlich mir ein Anliegen. Also dieses Geld von Bund und Land, immerhin über 40 Millionen, darf nicht verfallen. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt sehr wichtig, dass jetzt Bund, Land und Stadt wirklich zusammenarbeiten, schauen, gibt es noch eine Perspektive für Köln-Kalk in einem kleineren Entwurf? Und dann müssen natürlich auch Bund und Land mitspielen und die Fristen nochmal verlängern. Also es wird auch nochmal ein großes Projekt, glaube ich, wenn sich da alle einig sind. Aber mir ist sehr wichtig, dass Köln-Kalk als Standort nicht einfach aufgegeben wird, weil dieser Stadtbezirk ist industriell und migrantisch geprägt. Also er steht sinnbildlich für genau das, was dieses Museum zeigen soll. Und deswegen mache ich mich auch stark für diesen Standort.
Könnte es denn sein und könnte auch sein, dass dieser Ausdruck der Freude, dass der Standort am Neumarkt geprüft ist, den die Domit-Geschäftsführer da aufschreiben, dass das auch damit zu tun hat, dass es vielleicht sein könnte, dass das ganze Projekt noch abgeblasen wird?
Sagen wir so, es gibt diese Planungen jetzt seit etwa 10 Jahren, Vorarbeiten, Designwettbewerbe. Da haben sich sehr, sehr viele Menschen sehr kluge Gedanken gemacht und die Nächte um die Ohren geschlagen. Und jetzt kommt das so ein bisschen, fällt es vom Himmel, diese Nachricht, dass die Industriehalle, wo das eigentlich dann hätte entstehen sollen, nicht mehr geht. Und das ist, glaube ich, für alle Beteiligten auch erstmal ein Schock gewesen. Übrigens auch für die Menschen, die dieses Museum mit Herzblut verfolgen, auch selber. Und deswegen verstehe ich diesen Impuls zu sagen, wir retten, was wir retten können. Aber trotzdem, glaube ich, gibt es noch andere Wege, auch diesen Standort Köln-Kalk zu retten. Man muss nur anders und kleiner denken jetzt.
Aber dass Selma kommt, das steht fest, sagen Sie?
Es gibt Beschlüsse dazu. Ich hoffe, dass es nicht am Schluss so läuft, dass die Frist verstreicht, die Mittel verfallen und dann Bund und Land sich sozusagen eine andere Stadt orientieren. Und dann wäre der Schaden auch für Köln groß. Und ich finde, ein solches Museum gehört in die Einwanderungs- und Migrationsstadt Köln.
Sie schreiben diesen Brief ja in der Doppelfunktion des Abgeordneten Lehmann, also aus einem Kölner Wahlkreis, der auch nicht Kalk ist, aber ein anderer, und als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien. Haben diese beiden Funktionen eigentlich deckungsgleiche Interessen? Also klar, als Kölner Abgeordneter wollen Sie bestimmt, dass das passiert. Als Vorsitzender des Kulturausschusses müssten Sie da nicht dagegen sein, dass der Bund sich da möglicherweise noch mehr reinhängt, wenn sowieso so wenig Budget da ist?
Nee, also um meinen Wahlkreis geht es da gar nicht.
Nee, das weiß ich, genau.
Genau, explizit um einen anderen Wahlkreis. Deswegen geht es mir da tatsächlich darum, dass dieses Museum in Köln realisiert wird. Aber auch tatsächlich als Vorsitzender des Kulturausschusses im Bund ist natürlich mein großes Interesse, dass das, was Bund und Land zugesagt haben, nämlich insgesamt diese 40 Millionen, dass die auch von der Stadt Köln auch genutzt werden. Und dass sozusagen jetzt die Mittel weiter aufgestockt werden, das halte ich für unrealistisch angesichts der Haushaltslage. Und deswegen ist ja auch mein Plädoyer nicht, Bund und Land müssen immer mehr Geld geben, sondern wir müssen jetzt gemeinschaftlich an einen Tisch und dann auch das ganze Ding etwas kleiner planen und dann auch hoffentlich aber am Standort Köln-Kalk retten.
Und wie schätzen Sie dann die Leidenschaft für dieses Projekt bei einem Beauftragten für Kultur und Medien bei Wolfram Weimer ein, der in seinem Konzept für Erinnerungskultur ja gerade Migrationsprojekte mehr oder weniger rausgestrichen hat und die deutsche Geschichte mit Nazizeit und DDR in den Vordergrund stellt?
Also da die Mittel ja vom Bund bereits zugesagt sind und es gab sogar schon im letzten Jahr auch schon mal dank der Haushaltspolitiker von SPD und Union auch schon mal eine Fristverlängerung, habe ich da jetzt keine Zweifel, dass der Bund da auch das Wort halten wird, weil das Projekt ist ja lange zugesagt, es gibt entsprechende Förderzusagen auch durch das Land NRW. Jetzt ist nur wichtig, bekommt es die Stadt Köln hin, in einer kurzen Zeit umzuplanen und ist es vielleicht möglich, dann nochmal die Fristen zu verlängern? Und das ist jetzt die Aufgabe, die ansteht.
Vielen Dank, Sven Lehmann, und viel Erfolg bei Ihrem Einsatz.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Und dann machen wir direkt weiter mit einem der Themen, die Wolfram Weimer auf seiner Agenda als Kulturstaatsminister hat, nämlich die Erinnerungskultur, und zwar mit einem Denkmal für die polnischen Opfer der NS-Zeit. Polen hatte während des Nationalsozialismus die meisten jüdischen Opfer, über 3 Millionen, 6-mal so viele wie in Deutschland, über 5 Millionen Opfer insgesamt. Das ist eine Tatsache, die vielen hier in Deutschland noch nicht mal bekannt ist. Unter anderem dem, wem soll dieses neue Denkmal entgegenwirken? Für die polnischen Opfer der NS-Zeit, aufgestellt am Rande des Tiergartens auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Heute Abend ist dafür eine zweitägige Fachkonferenz gestartet, in der besprochen werden soll, wie der Gestaltungswettbewerb für dieses Denkmal ablaufen wird. Über dieses deutsch-polnische Projekt mehr von Wladimir Balzer.
Noch ist es ein Provisorium. Direkt neben dem Kanzleramt liegt ein großer Findling, davor ein paar Blumen, Informationstafeln, die über die polnischen Opfer während der Nazi-Herrschaft informieren. Ein erstes Zeichen. Von heute an aber soll es richtig losgehen. Es beginnt der Gestaltungswettbewerb für das Denkmal für die polnischen Opfer in Sichtweite von Kanzleramt und Bundestag. Der Plan geht zurück auf einen Beschluss des Bundestages und wird nun realisiert. Und zwar, und das ist bemerkenswert, als gemeinsames deutsch-polnisches Projekt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer versichert gegenüber dem Deutschlandfunk, dass es nun recht schnell gehen kann.
Die Etatmittel stehen bereit. Die Jury wird bis zum Jahresende dann entscheiden und wir werden im nächsten Jahr schon bauen. Also es geht jetzt zügig voran.
Weimer, der Erinnerungspolitik als einen seiner politischen Schwerpunkte beschreibt, trifft seine neue polnische Amtskollegin Marta Cienkowska, um das Projekt zu besprechen. Cienkowska ist neu im Kabinett von Donald Tusk und sie vertritt mit Ende 30 eine neue Generation von Politikerinnen. Beide Regierungen arbeiten zusammen an diesem Projekt, wobei Deutschland selbstverständlich finanziert. Entstehen soll zudem an einem anderen Ort noch zusätzlich ein Haus der Begegnung und Information. Bożena Kosakiewicz ist Historikerin, die das Projekt betreut. Sie sieht ein Zeichen, das von Berlin aus nach Polen gesendet wird.
Es ist auch Bereitschaft zu sagen, wir sehen das Leid, das wir ihnen hinzugefügt haben und wir schaffen hier einen Ort, wo ihrer Verluste, ihrer Opfer gedenken könnt.
Im Rahmen des heute startenden Gestaltungswettbewerbs werden 25 Teilnehmer für den Wettbewerb von einer Jury ausgewählt. Im Ausschreibungstext wird betont, dass ein angemessener Teil polnischer Bewerber dabei sein solle. Es kann also durchaus sein, dass ein Entwurf aus Polen gewinnt oder ein gemeinsamer deutsch-polnischer Entwurf. Auch in der Jury selbst wird darauf geachtet, dass beide Seiten, die polnische und die deutsche, vertreten sind. Besondere Vorgaben werden nicht gemacht, aber der politisch Verantwortliche, Kulturstaatsminister Weimer, hat dennoch Vorstellungen.
Wir brauchen ein würdiges Denkmal. Ein würdiges Denkmal im Herzen von Berlin, das an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnert, an die schreckliche Herrschaft der Nazis. Da sind 5 Millionen Polen dem zum Opfer gefallen. Es war ein außergewöhnlich brutales Regime. Und denen zu gedenken und das zu erinnern und das nicht zu vergessen, das ist das Ziel dieses Denkmals.
Das Projekt begann vor vielen Jahren als zivilgesellschaftliche Initiative auf beiden Seiten, aber kam unter Druck, als die langjährige nationalistische PiS-Regierung in Polen auf Distanz zu Deutschland ging. Jetzt ist die politische Lage unter der aktuellen Regierung eine andere. Die Historikerin Bożena Kosakiewicz hat dazu einen Wunsch.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es weiterhin Initiativen sind, die an einem Dialog interessiert sind und die eher nicht politische Rechnungen austragen möchten.
Die Zusammenarbeit zwischen polnischer und deutscher Seite ist jedenfalls mit der neuen Regierung in Warschau bei diesem Thema deutlich besser, was auch Kulturstaatsminister Weimar bestätigt.
Wir haben einander frühzeitig informiert. Wir sind eng abgestimmt. Das ist sehr gut, weil uns beiden bewusst ist, was das für eine Bedeutung hat.
Von polnischer Seite hört man hinter den Kulissen, man wolle auf jeden Fall verhindern, dass das Denkmal eine Anlaufstelle für polnische Nationalisten werde. Es solle vielmehr ein Ort der Erinnerung und Versöhnung sein. Gleichzeitig gilt das Denkmal und das deutsch-polnische Begegnungshaus auch als ein politisches Projekt, das den Zusammenhalt mit dem Nachbarn in schwierigen Zeiten stärken soll. Der Bundestagsbeschluss vom November letzten Jahres beginnt mit dem Satz, Polen ist unser wichtigster Partner, Verbündeter und Freund im östlichen Mitteleuropa und einer unserer wichtigsten Partner in der EU und in der NATO. Und weiter heißt es zum zukünftigen Gedenkort in diesem Bundestagsbeschluss, Zitat, ein solcher Ort ist nicht nur eine Versöhnungsgeste an Polen, sondern ein Ort der Selbstvergewisserung und Positionsbestimmung für die deutsche Gesellschaft. In dieser Hinsicht beginnt heute ein wichtiges erinnerungspolitisches Projekt für Deutschland und für Polen.
Wladimir Balzer über den Start des Gestaltungswettbewerbs für das Denkmal für polnische Opfer des Nationalsozialismus. Vielleicht haben Sie das ja auch schon gesehen beim Fahrradfahren oder Spazieren jetzt im Frühling dieser Tage, dieses schwarz-weiße Plakat auf Litfaßsäulen oder auf Plakatwänden mit Sandra Hüllers ernstem oder sogar etwas verlorenen Blick ins Leere, Werbung für den Kinofilm Rose. Und klar, Sandra Hüller, deutsche Schauspielerin, geht gerade durch die Hollywood-Decke, nachdem sie in Deutschland auch schon durch die Film- und Theaterdecke gegangen war. Haben Sie da nicht das Gefühl, das müssen Sie wissen, wie dieser neue Film mit Sandra Hüller ist? Dafür ist Jörg Taschmann ins Kino gegangen, in Rose, aber auch in den Film Der Frosch und das Wasser. Und darüber habe ich mit ihm vor der Sendung gesprochen. Hallo Jörg Taschmann.
Ja, schönen guten Abend.
Worum geht es denn in Rose?
Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der im Mittelalter angesiedelt ist. Sie spielt eine Frau, die sich seit Jahren bereits als Mann ausgibt, Männerkleider trägt. Das hat irgendwie niemand so richtig bemerkt, auch nicht in diesem langen Krieg, in dem sie 10 Jahre lang als Soldat kämpft. Es geht da um diesen 30-jährigen Krieg. Und dann kommt sie in einem Dorf an, reklamiert einen verlassenen Hof für sich. Und die Dorfgemeinschaft, vor allem dieser örtliche Großgrundbesitzer, die bleiben erstmal misstrauisch. Und dann verheiratet er sie aber trotzdem erstmal mit einer seiner 5 Töchter. Und was so eine Stimmung in diesem Film herrscht, da können wir vielleicht mal kurz hineinhören.
Unmögliches kann man sich wünschen. Leben kann man es nicht.
Wir sind gar nicht von Gott. Wir haben uns nur ausgedacht und uns erfunden.
Rose galt im Berlinale-Wettbewerb als einer der Favoritenfilme für den Preis, den Goldenen Bären. Am Ende hat aber Sandra Hüller, wie immer, den Preis als beste Darstellerin bekommen. Lebt dieser Film nur von ihrem Schauspiel?
Also Regisseur Markus Schleinzer verlässt sich hier wirklich ganz auf seine teilweise auch wirklich grandios ausspielende Hauptdarstellerin Sandra Hüller. Das Problem ist dann eher so die Geschichte. Also man muss schon mal Sandra Hüller diesen Mann abnehmen. Und ich denke, das habe ich eher rational als emotional getan. Der Film punktet dann eben durch eine Optik. Also es fängt wirklich grandios an, irgendwelche dampfenden Felder in Schwarz-Weiß. Das ist wirklich, das sind Bilder für die große Leinwand. Also ästhetisch und Darstellerin ist das durchaus überzeugend.
Und was sagt uns das 17. Jahrhundert über heute? Also inwiefern ist dieser Film zeitlos?
Also es geht ja um die Rolle der Frau im Mittelalter in einer patriarchalischen Gesellschaft, um andere Formen der Liebe als nur die zwischen Mann und Frau, wobei es hier auch nicht einfach nur eine in die Vergangenheit verpflanzte queere Geschichte ist, denn Sex und Leidenschaft spielen hier eigentlich kaum eine Rolle. Sex ist eher ein Mittel zur Macht und zur Unterdrückung von Männern über Frauen. Und diese Zeitlosigkeit des Settings und diese nur sehr spärliche Verankerung in die echte Historie des 17. Jahrhunderts führen eigentlich dazu, dass man ein interessanten Film zu sehen bekommt, der einen aber dann doch immer so ein wenig auf Distanz hält.
Liegt das auch an der Regiearbeit von Markus Schleinzer?
Ich finde ja, weil er erzählt in Ellipsen, er setzt auf sehr ruhige Bilder, sehr ruhige Einstellungen, der will auch bewusst undramatisch sein, verweigert sich sozusagen auch diesen klassischen Spannungsbögen. Dadurch geschieht Gewalt dann eben auch nur im Off oder in diesem Off-Kommentar, da wird das so ein bisschen ausgegliedert. Das Problem dabei ist einfach nur, da wo ich fand, wo der Film wirklich anfing, interessant zu werden, ja, da hat er sich dann eigentlich auch schon seinem dramatischen Finale genähert. Also will damit sagen, das ist ein Film, den man ästhetisch wirklich genießen kann, aber man bleibt eben als Zuschauer dann doch so ein bisschen außen vor, trotz einer großartigen Sandra Hüller.
Dann kommen wir zum zweiten Film, um den es heute Abend geht, Der Frosch und das Wasser. Das ist so grob die Geschichte von Buschi, einem jungen Mann mit Trisomie 21, der ausbüxt aus seiner betreuten Wohngruppe und sich einer japanischen Reisegruppe anschließt und neue Freunde gewinnt. Und das ist ja ein Thema, diese ungleichen Männerfreundschaften, wo vielleicht auch was mit einer Behinderung zu tun hat. Das kennen wir seit Ziemlich beste Freunde. Hier ist es eben ein geheimnisvoller japanischer Tourist und ein junger Deutscher mit Trisomie 21. Ist das auch so lustig erzählt, wie das bei Ziemlich beste Freunde war?
Also eine Komödie oder auch eine Komödie mit leicht klamottigen Einschlägen ist das hier nicht. Das ist trotzdem ein sehr unterhaltsamer Film und man sieht, eigentlich geht's dem gut, dem Buschi. Der hat eine sehr liebe, buschikose Betreuerin Nicole, die kümmert sich sehr gut und sehr rührend auch um ihn. Aber dann haut er während eines Spaziergangs plötzlich ab und auch das können wir uns kurz anhören.
Maren, wo ist denn der Buschi? Ja, wo ist er?
Keine Ahnung.
Paul. Wo ist Buschi?
Welches ist der Buschi?
Du bleibst da! Buschi! Buschi!
Are you looking for someone?
Ja, also er ist einfach ganz spontan in einen Reisebus eingestiegen mit japanischen Touristen, die weiter nach Weimar fahren. Und seine Betreuerin nimmt sich dann spontan ein Taxi und verfolgt ihn. Also so viel zum Realismus des Filmes. Der will, glaube ich, auch gar nicht so realistisch sein. Es ist eher so eine Art märchenhafte Geschichte wie zwei Männer, die eigentlich null miteinander kommunizieren können, weil Buschi kann, der redet gar nicht. Und der Herr Kitamura, das ist dieser Japaner, der eigentlich immer nur mit Sonnenbrille auftritt. Und dann denken einige auch in der japanischen Reisegruppe, vielleicht ist der ja von der Yakuza und ein ganz finsterer Geselle, der sich da nach Deutschland geflohen hat. Aber das sind einfach nur so kleine Geplänkel. Im Mittelpunkt der Geschichte steht wirklich diese aufkeimende Freundschaft zwischen diesen beiden Männern.
Und das ist also ein Buddy-Movie und eine Road-Movie. Wie gut gelungen ist diese Mischung?
Ach, die ist schon charmant und ich würde sagen, das ist so ein modernes Märchen zur Völkerverständigung. Das macht diesen Film durchaus sympathisch. Man folgt den beiden auch ganz gerne, auch wenn, wie gesagt, diese Geschichte völlig unrealistisch bleibt und eben so eine Idylle zeigt, die man sich so bestenfalls vorstellen mag. Das Einzige hier ist, es gibt auch so eine Situationskomik, zum Beispiel dieser Frosch, der wird aus Papier gebastelt, der kann dann so kurz aufspringen, dadurch kommen die sich näher. Dann nehmen die auch mal ein gemeinsames Bad in einem Brunnen in Dresden. Wie gesagt, das ist eben so ein Roadmovie, man sieht den auch viel Ostdeutschland. Und was ich halt nur finde, dass knackige 80 Minuten diesem Film irgendwie besser getan hätten als diese 113-Minuten-Version, die wir nun in den Kinos zu sehen bekommen.
Dann danke Jörg Taschmann für diese knackige Zusammenfassung und schönen Abend.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Thüringens Verfassungsschutzchef Stefan Kramer sieht den Schutz der Kunstfreiheit als wichtigen Auftrag für sein Amt. In einem Gastbeitrag für die Zeitschrift Politik und Kultur schreibt er, nicht jede radikale oder provokative Äußerung oder Kunstform sei extremistisch. Das Spannungsfeld zwischen Kunstfreiheit, staatlicher Kulturförderung und Extremismusabwehr sei Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Zugleich dürfe der Staat nicht tatenlos bleiben, wenn kulturelle Ausdrucksformen gezielt zur Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideologien genutzt würden. Relevant werde es erst, wenn verfassungsfeindliche Zielsetzungen oder Gewaltlegitimation erkennbar seien, so Kramer. Der deutsche Oscar-Gewinner Das Leben der Anderen kommt mit Starbesetzung auf die Londoner Bühne. Ab Oktober werden Keira Knightley, Luke Thompson und Stephen Delane im Adelphi Theatre in London zu sehen sein, schreibt der Guardian. Inszeniert wird von Robert Eick. Die Musik kommt von Max Richter. In dem Stück wie auch im Film geht es um eine Schauspielerin in Ostdeutschland im Jahr 1984, die zusammen mit ihrem Mann, einem Schriftsteller, von der Stasi überwacht wird. Im Film von Florian Henkel von Donnersmarck, der vor 20 Jahren in die Kinos kam, spielten Martina Gedeck, Sebastian Koch und Ulrich Mühe die Hauptrollen. 2007 bekam er den Oscar als bester fremdsprachiger Film. Die US-Regierung verstärkt den Druck auf den Fernsehsender ABC, bei dem Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel auf Sendung geht. Die Medienaufsichtsbehörde FCC hat den Muttersender Disney aufgefordert, den Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen für ABC einzureichen, mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin. US-Präsident Trump hatte zuvor Kimmels Entlassung gefordert. Auslöser war dessen Kommentar über First Lady Melania. Er hatte sie mehrere Tage vor dem letzten Attentat auf Trump als werdende Witwe bezeichnet, nach eigenen Angaben angesichts des Alters ihres Ehemanns. Der Präsident hatte das öffentlich als Aufruf zur Gewalt gegen ihn bezeichnet. Kimmel selbst kritisierte die Vorgänge als lächerlich. Die Regierung mache aus seinem Scherz über die First Lady eine große Sache, sagte er in seiner Show am Dienstagabend.
Die Kulturnachrichten von Bettina Ritter. Die spanische Musikerin Rosalía ist sowas wie die Pop-Avantgarde-Königin gerade. Obwohl sie aus einem popfernen Genre, dem Flamenco, kommt, samt Studium und Albumabschlussarbeit. Das hat sie mit Pop kombiniert und den bringt sie auf ihrem aktuellen Album Lux, kombiniert mit einem Chor und Orchester, jetzt auch auf die Straße und mit Techno. Alle flippen aus. Anfang des Jahres bei den Brit Awards hat das so geklungen. Berghain von Rosalía, das ist also eine der gehyptesten Popkünstlerinnen dieser Zeit. Seit Anfang März ist sie unterwegs, 57 Konzerte durch Dutzende von Ländern, und über ihre Show in Zürich hieß es, dass ein Popkonzert in einer Sphäre zwischen Gottesdienst, Oper und Kunstinstallation gewesen sei. Samt kubanischer Dirigentin, die aber in Deutschland studiert hat und ansonsten in Bayern lebt. Ina Plodroch war gerade beim Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Hallo Ina.
Hallo.
Also was war das denn jetzt? Popshow, groß, pompös, wie war's?
Es war auf jeden Fall eine Popshow, keine irgendwie Klassikshow. Und es war zum Glück gar nicht so pompös. Man kann ja einfach heutzutage im Internet dann einfach schon sehr, sehr viel von der Show dann sehen. Sie war in Zürich, sie hat schon in einigen Städten gespielt. Da dachte ich, es würde, oder habe es fast befürchtet, es würde pompöser sein. Aber es war sehr zurückgenommen, und ich meine das ganz positiv, sie hat die Musik eigentlich wieder in den Mittelpunkt gestellt. Es gab eigentlich üblich bei Popkonzerten, gibt es ja immer diesen Laufsteg nach vorne, gerne auch zur Seite, gerne auch nochmal irgendwie pyramidenförmig wieder zurück, sodass alle Golden und Platin und Silber Circles, die besonders viel Geld bezahlt haben, auch noch bedient werden. Das gab es alles nicht. Da vorne war nämlich das Orchester mit dieser Dirigentin, die wirklich so der heimliche Star war, weil die so mitgegangen ist. Total beeindruckend, war auch immer mal beleuchtet. Und dann einfach nur die Bühne vorne, eigentlich fast wie so bei einem Rockkonzert. Und die war auch gar nicht so opulent gestaltet, dass man jetzt dachte so, wow, sondern da war am Anfang einfach nur so eine Treppe und ein Kasten mit einem Laken verhüllt, und das wurde dann weggenommen, das Laken, und dann kam sie wie so diese Aufzieh-Ballerina-Püppchen aus dem Kasten, und so ging dieses Konzert dann los. Also gar nicht so spektakulär, und das ist aber gerade das Gute gewesen, weil es so, ich meine, wo soll es denn hingehen nach dem Hochleistungspop von Taylor Swift? Sollen alle immer noch mehr, und irgendwann erleben wir fünfstündige Konzerte und es geht immer weiter. Nee, das hier war einfach mal wieder so ein bisschen weniger davon.
Weil du sagst, da kommt sie in Spitzenschuhen raus. Ich habe Fotos gesehen von ihren Füßen, und die sahen gar nicht so aus, als ob sie auch auf Spitze getanzt hätte. Hat sie auch nicht. Die hat sie nur so angehabt, oder?
Sie hat mal ganz kurz darauf gestanden. Das, würde ich sagen, hat sie mit vielem gemacht. Sie zitiert das so. Also sie deutet das so an. Sie deutet zeitgenössischen Tanz an. Der kommt dann drinne vor. Der bestimmt aber nicht die ganze Show. Sie deutet Oper an. Also dass die Texte liefen in deutscher Übersetzung so wie in der Oper.
Obertiteln?
Genau. Mit so Obertiteln lief das mit. Das macht es aber trotzdem nicht zu einer Oper. Und eben dieses Orchester. Das heißt, sie nimmt sich so diese Versatzstücke von überall her. Auch von diesem Techno, was wir gerade gehört haben, auch in diesem Ausschnitt. Und macht das so ein bisschen zu ihrer Show, aber macht sich das nicht, also macht nicht die ganze Zeit das.
In Kritiken der Shows habe ich gelesen, auch immer von so einem ironischen Bruch. Gab es den auch bei diesem Konzert?
Ja, und wie? Sie hat einfach, man muss das fast sagen, wie immer so einen Schalk im Nacken. Ich habe auch noch nie so ein großes Popkonzert erlebt, bei dem so viel gelabert wurde. Also normalerweise sagen die ja ganz wenig, oder es ist so ganz inszeniert, oder Beyoncé, die hat, glaube ich, die sagt dann vielleicht mal Danke oder einen Satz, aber mehr nicht.
Weil es eben so groß durchchoreografiert ist.
Ja,
ne?
Genau, das würde gar nicht passen. Und hier, unfassbar, das war so toll, und das kannte man von ihr auch schon vorher, so hat man das erwartet. Ich war jetzt gespannt, ob sie das jetzt wieder so macht, und hat sie. Also nach ein paar Songs stand sie da, dann hat sie sich das Gesicht noch irgendwie abgewischt, wollte das Tuch so irgendwie nach vorne schmeißen, hat dann irgendwie nicht geklappt, dann hat sie, ah shit, hier, ja, wieder aufgegriffen, ja, jetzt bin ich irgendwie fast 33 und jetzt kriege ich das irgendwie immer noch nicht geregelt, ne? Naja, egal, und erzählte so, dass sie jetzt dankbar war, und zwischen diesen Polen, zwischen diesem bisschen kitschig pathetischem, bisschen sehr verletzlichem und aber auch so unfassbar cool und unfassbar lässigem. Das ist wirklich beeindruckend. Das macht sie so aus, dass sie eben dieses so, ja, was kommt nach der perfekten Inszenierung? Das hier, diese Souveränität, die sie hat, diese unfassbare Coolness, das kann man gar nicht anders sagen, die auch in diesen Songs dann drin ist. In diesem, das ist dann mal sehr ergreifend, dass man, selbst wenn man überhaupt mit auch Reggaeton oder Flamenco oder auch mit diesem Opernhaften nichts anfangen kann, einfach gar nicht anders kann, als gepackt zu sein.
Und also auf diesem Album, da sind ja ganz viele Referenzen auch zu weiblichen Mystikerinnen drauf. Hildegard von Bingen oder die Teresa von Avila, ja, oder und so weiter. Kommt das hier auch vor?
Also es kommt so dieses Spirituelle, dieses, dass sie auch sich so sehr auf die katholische Kirche bezieht. Das kam schon mit raus. Der Rest, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen was Nerviges an Pop geworden, dass man immer so ein bisschen so diesen Beipackzettel dabei haben muss, um dann das so zu dechiffrieren. Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Also es funktioniert sehr gut, ohne dass man das jetzt alles genau raushört.
Und weil du ja sagst, man kann so viel heutzutage, auch das ist ja eigentlich fast ein Nachteil, wenn man eigentlich vorher schon weiß, ach, das macht sie sonst auf den Konzerten. Und dann möchte man aber doch als Besucherin sein eigenes, ganz authentisches, nur am 29. April in Köln erlebbares Konzert haben. Gab es da solche Elemente auch?
Ja, also ich glaube, dass das jetzt nur in Köln so war. Sie hat dann jemanden rausgegriffen. Ich nehme an, dass diese Person vorher irgendwie gecastet war und in so einen Beichtstuhl gesetzt. Und bestimmt 10 Minuten saß sie da in diesem Beichtstuhl. Und diese Person hat dann von so einer nymphomanischen Beziehung gebeichtet, wo dann mit dem Periodenblut, sag ich mal, nicht so passende Dinge passiert sind. Und das war so ganz skurril, wirklich völlig, habe ich so noch nicht gesehen auf so einer großen Bühne.
Wo du schon vom Publikum jetzt sprichst, also dieses Album Lux, das war in 5 Ländern auf Nummer 1, es gab Streaming-Rekorde bei Spotify, aber so durch einzelne Hits, die dann so 1000 Jahre in den Charts in ganz vielen Ländern sind, ist sie eben nicht aufgefallen. Ja. Was bedeutet das denn für dieses Kriterium Mitsingfähigkeit beim Publikum? Also wie ging es dem Publikum auf diesem Konzert?
Ja, das Publikum war eher ergriffen, würde ich sagen. Es sind ja auch immer noch sehr viele Spanier, also auch wenn sie auf 13 Sprachen irgendwie gesungen hat, bleibt es ja einfach grundsätzlich eher Spanisch oder Katalanisch. Und es gab so ein paar Songs, da haben die mitgesungen, aber nicht so viele. Und ja, also so total tolle, also so eine Partystimmung oder eine Mitsingstimmung war es dann nicht. Ich saß allerdings auch sehr weit oben. Vielleicht war es unten irgendwie anders, was ich dann unter der Decke klebend nicht mitbekommen habe. Das kann auch sein.
Aber passt ja auch zu diesem mystischen und katholischen und auch zu dem Nonnen-Outfit von Rosalía besser, wenn das eine Andacht war. Vielen Dank, Ina Plodroch, über das Konzert von Rosalía heute Abend in Köln im Rahmen ihrer Lux-Tour. Und morgen ist das Konzert in Berlin. Vielen Dank, Ina.
Gerne.
So, und zum Glück einer vollständigen Fazitnacht an einem Mittwoch gehört jetzt nur noch die Kulturpresseschau von Arno Ozesek.
Ein König ist von niemandem gewählt und vertritt daher die gesamte Bevölkerung gleichermaßen und er kann in größeren Zeiträumen denken, Traditionen überparteilich verkörpern und damit Politiker mit begrenzter Amtszeit und parteilicher Färbung auf ihr wahres Mittelmaß zurechtstutzen. So steht es in der Tageszeitung, die in der Regel nicht für Monarchen wirbt, aber anlässlich des Besuchs von Charles III. In den USA eine Ausnahme macht. Denn Charles hat US-Präsident Donald Trump vor dem versammelten Kongress die Leviten gelesen, wie Dominik Jonsson berichtet. Charles hat die jahrhundertealten und bleibenden Freiheitswerte hochgehalten, die der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika vor 250 Jahren zugrunde lagen. Die Werte der Aufklärung, der Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung, der Menschenrechte. Die Interpretation, wem diese Worte wohl gelten könnten, musste Charles III. Gar nicht selbst liefern. Das blieb dem tosenden Applaus überlassen, der seine Ansprache immer wieder unterbrach. Dominik Jonsson in der Taz. Ebenfalls vor 250 Jahren, am 1. Mai 1776, hat der Kirchenrechtsprofessor Adam Weishaupt in Ingolstadt den Illuminatenorden gegründet. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung betont Martin Wulzow, dass Weishaupt damals nicht wissen konnte, dass wenige Monate danach 13 englische Kolonien in Amerika ihre Unabhängigkeit ausrufen würden. Noch weniger konnte Weishaupt ahnen, dass Verschwörungstheoretiker im 19. und 20. Jahrhundert verbreiten würden, der Weißkopfadler auf der Rückseite der Dollarnote spiele auf seinen Namen an. Auf der Vorderseite sei er sogar selbst abgebildet, nicht George Washington, den er ermordet habe, um seinen Platz einzunehmen und die Weltherrschaft anzustreben. Heute ist man als Historiker manchmal müde, diese absurden Legenden immer wieder aufs Neue zu widerlegen, aber sie halten sich hartnäckig, nicht zuletzt befördert durch Sensationsromane wie den Thriller Illuminati von Dan Brown. Dabei war der Illuminatenorden laut Wulzow das Projekt einer religiös fundierten Aufklärung. Es wurde geprägt von Weishaupt und dem Cheforganisator Adolf Freiherr Knigge, die den Mitgliedern beim Aufstieg in höhere Stufen des Bundes besondere Texte schrieben, gerade genannt. Diese Gradtexte, so Wulzow, waren das Mark des Ordens. In ihnen steckte eine Philosophie der Mündigkeit, ja eine Geschichtskonstruktion der unabwendbaren Vervollkommnung der Menschheit und sogar im höchsten Grad eine gewagte Erkenntnistheorie höherer Einsichten. Näheres dazu in dem FAZ-Artikel »Geheimnis des Wissens«. Um beim Stichwort Philosophie zu bleiben, in der Frankfurter Rundschau widerspricht Hans Rott, der sich mit Christine Bratu die Präsidentschaft der Gesellschaft für analytische Philosophie teilt, dem Publizisten Wolfram Eilenberger und dessen These, dass die akademische Philosophie sich in abstrakter Kleinteiligkeit verliert. Für Eilenberger gehört es zum Niedergang der heutigen Philosophie, dass diese einen Prozess der fachlichen Spezialisierung durchlaufen hat. Bei der Reparatur seines Autos oder bei der Behandlung seiner Zähne ist man froh, wenn man erfahrene Leute hat, die viel über die je auftretenden Probleme wissen. In der Philosophie scheint Eilenberger dies jedoch gerade umgekehrt zu sein. Viel von einer Sache zu verstehen, den Verlauf der Debatten um ein Problem gut zu kennen, das erscheint ihm als heillose Überprofessionalisierung. Hans Rott in der FR. Für Professionalisierung ist auch Peter Laudenbach, Autor der Süddeutschen Zeitung, und zwar mit Blick auf Berlin, wo Finanzsenator Stefan Evers nach dem Rücktritt von Sarah Wedel-Wilson auch für das Kulturressort zuständig ist, was Laudenbach höchstens als Provisorium akzeptiert. Klar ist, dass es höchste Zeit wird, dass ein Profi die Kulturverwaltung übernimmt, statt die Kultureinrichtungen weiter zum Punching Ball von politischem Dilettantismus zu machen. Zum Schluss noch das. Die fröhlichste Überschrift des Tages steht in der SZ. Sie lautet: Ich liebe dich, Leben.
In diesem Sinne verabschiede ich mich auch für heute Abend. Ich bin Vivian Perkovic.